Wir wollen heute Morgen ein Gleichnis betrachten, ein sehr bekanntes Gleichnis. Es ist eines meiner Lieblingsgleichnisse. Und zwar das Gleichnis von dem ungerechten Richter und der bittenden Witwe. So, lasst uns aber zunächst mal auf den Text hören und wer das so im Stillen in seiner Bibel mitlesen möchte, Lukas 18, es sind die Verse 1 bis 8. Also Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Jetzt hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Und da hören wir Folgendes. Jesu wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Wir wollen noch mal still werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und bitten dich, dass dieses Gespräch, was du damals mit deinen Jüngern geführt hast, auch in unser tägliches Leben hineinwirkt, hineinspricht. Und dazu mögest du uns offene Ohren und offene Herzen schenken. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre, preisen und loben deinen herrlichen Namen. Amen. Ja, wir haben also heute Morgen das Thema Gebet vor uns und ja, wir denken vielleicht, dass wir mit diesem Thema schnell durch sind. Denn Jesus Christus sagt ja bereits im ersten Vers, wir sollen alle Zeit beten, wir sollen nicht müde werden, wir sollen nicht nachlassen. Und wir geben dann vielleicht als Antwort, danke Herr Jesus Christus, dass du uns wieder mal daran erinnerst. Aber so schnell wird es heute Morgen nicht gehen. Denn was uns stutzig macht, ist, dass das Gebet hier in diesem Text im Zusammenhang steht mit der Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt wohl eine bedeutende Rolle in dem Sinne spielt, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, diesem wiederkommenden Herrn also entgegengehen. Und dass dieser Zusammenhang stimmt, das merkt man auch daran, wenn man in den Text davor schaut. Lukas 17. Und da ist so etwa ab Vers 20 das große Thema, das Kommen des Reiches Gottes. Da ist dann auch die Rede vom Tag des Menschensohnes. Und zu wem spricht er das? Da heißt es ganz eindrücklich im Vers 22 von Lukas 17, er sprach zu seinen Jüngern. Und jetzt lesen wir hier in Lukas 18, Vers 1, er sagte ihnen, also den Jüngern, daraufhin dieses Gleichnis. Das heißt also, Jesus Christus nimmt seine Gemeinde, nimmt seine Leute, die auf ihn warten, ganz entscheidend mit hinein in das Thema Gebet. Und dass das Thema Gebet im Leben eines Christen eine wichtige Rolle spielt, ja, ich denke mal, darüber brauchen wir uns nicht großartig zu unterhalten. Das Gebet ist eben die Mitte, ist eben das Zentrale, ja, ist sozusagen, ja, der Herzschlag, nicht? Oder wenn ich es mal medizinisch ausdrücke, ist der Pulsschlag, ist dein Herz-Kreislauf-System. Nicht, das Gebet zeigt wirklich deine lebendige, deine tragende Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das Gebet gehört eigentlich so elementar zum Christsein, dass du eigentlich einen Christ ohne das Thema Gebet gar nicht definieren kannst. Es gehört so elementar zum Christsein, ja, dass man dieses Thema eigentlich gar nicht überschätzen kann, sondern dass du viel mehr in der Gefahr stehst, es zu unterschätzen. Und wenn du jetzt mal in die Bibel hineinschaust, nicht, dann müssen wir doch übereinstimmend sagen, dass es dort eine Gebetsfülle gibt, die förmlich erschlagend ist. Du kannst die Bibel nicht lesen, ohne ununterbrochen auf Menschen zu treffen, Menschen zu begegnen, die da beten. Und das fängt ja schon gleich am Anfang an. Was macht ein Abel anderes, als dass er mit seinem Opfer da in einer anbetenden Haltung, in einer anbetenden Stellung vor dem Allmächtigen steht? Wie können wir einen Josef im Gefängnis verstehen, ohne sein Schreien und ohne sein Rufen zum lebendigen Gott? Wie einen Mose mit seinen ununterbrochenen, über Jahrzehnte andauernden Fürbitte für dieses halsstarrige, störrische Volk vor dem Allmächtigen? Ein David ohne Gebet geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Und dann sehen wir, wenn wir ins Neue Testament hineingehen, dann sehen wir einen Petrus, wir sehen einen Paulus, wir sehen die erste Gemeinde und selbstverständlich, wir sehen unseren Herrn Jesus Christus. Wir sehen das große Kapitel des Gebetes in seiner Bergpredigt. Also, liebe Geschwister, das Gebet zeigt uns also etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich wie es um unseren Glauben steht. Und wie es um unseren Glauben stehen kann, das zeigt sich daran, dass man ihm im Beten ja, nachlassen kann, dass man müde werden kann, dass man einschlafen kann. Denken Sie an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und man fragt sich natürlich, woran liegt das? Warum ist das so? Und das liegt sicherlich daran, dass also Menschen, die dem Herrn Jesus Christus entgegengehen, dass sie nie ohne Anfechtung, nie ohne Druck, nie ohne Versuchung, nie ohne Widerstand dem Herrn entgegengehen. Das müssen wir also an dieser Stelle ganz, 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 ganz deutlich sehen. Und mal so mit Jesus anfangen, mal so ein Event, mal so ein Highlight mit Jesus Christus, mal so ein rauschendes Erfahrungserlebnis mit ihm. Liebe Geschwister, das ist zwar wunderbar und nett, aber sagen wir doch ehrlich, so kann ich Jesus nachfolgen. Jesus Nachfolge ist ein Weg, ist eine Wanderung, schon etwas schwieriger, ist ein Marsch, da kann man schon in Schwitzen kommen. Und jetzt, um Paulus zu erwähnen, ist ein Marathonlauf. Marathonlauf. Tag für Tag. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Jahrzehnt für Jahrzehnt. Dranbleiben, durchhalten, bis der Herr wiederkommt. Das ist letztendlich Jesus' Nachfolge. Und da hinein, liebe Geschwister, gibt uns jetzt Jesus Christus dieses starke, dieses markante Beispiel, ja, dass es nun wirklich in der Tat in sich hat. Ich möchte sagen, es ist wirklich eine herausragende Perle der Lehre Jesu Christi, was das Thema Gebet anbetrifft. Und Lehre Jesu Christi führt immer zum Leben, ist nie tot, ist in dem Sinne auch nie dogmatisch so für den Ordner gedacht, sondern führt wirklich immer zum Leben, Lehre Jesu Christi. Und so hat Jesus Christus damals seine Jünger gelehrt darüber. Und so lehrt er natürlich uns heute über dieses ganz, ganz wichtige Thema in einer, ja, stellen wir ja fest, in einer immer stärker werdenden glaubensarmen, gebetsarmen Welt, wo der Mensch nur noch auf sich selbst geworfen ist, wenn er nicht den Weg zum lebendigen Gott findet. Und wir alle, die wir hier sitzen, sind doch heute dankbar, dass wir glauben, dass wir beten dürfen. Wir sind doch dankbar, dass wir diesen lebendigen Gott als Gegenüber haben, zu dem wir also jederzeit kommen dürfen. Und was in dieser Geschichte, in dieser Beispielsgeschichte abläuft, ja, ist ja eigentlich etwas komisch. Da haben wir auf der einen Seite ja diesen ungerechten Richter und dieser Typ, der ist ja schon für unsere Kultur schon etwas Unmögliches. Nicht in unserem westeuropäischen, griechisch mit einem bisschen römischen Recht geprägten Kulturkreis, ist ja ein Richter eigentlich eine ganz wichtige Figur. Der muss also über der Sache stehen und auf den muss man sich verlassen können, der muss integer sehen, der darf integer sein, der darf sich nicht auf die eine oder auf die andere Seite schlagen und einiges mehr. Und wenn wir das jetzt noch in Verbindung mit der Bibel sehen, dann ist der Begriff Richter etwas, ja, was letztendlich für den lebendigen Gott steht. Und wenn ein Richter in Israel sich so benimmt, wie hier beschrieben ist, tja, dann ist das wirklich das Allerletzte. Das ist also ein ganz fieser, tja, wie soll man sagen, egoistischer, selbstherrlicher, machtgieriger Typ, nur auf sich bezogen, nicht der sich offensichtlich durch nichts irritieren ließ, weder durch den lebendigen Gott noch durch irgendein Recht. Er ließ sich also in keinster Weise irritieren. Mag sein, dass er auf Bestechungsgelder wartete oder dass er überhaupt kein weiteres Interesse an dem Anliegen dieser Witwe hatte. Also wirklich ein ganz fieser, selbstherrlicher, machtgieriger, egoistischer Typ. Und er lebte also wirklich so sein Leben, ihn interessierte das überhaupt nicht, was um ihn herum also geschah. Und man hat wirklich den Eindruck, keine innere Einsicht, keine Umkehr bis zum Schluss, keine Tat aus Überzeugung, eine skrupellose Machtfigur. Man möchte am liebsten ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, wenn man das alles über diesen Richter liest. Das ist ein Extrem. Und das andere Extrem, das ist diese arme, diese bittende Witwe, die ja nun wirklich, das wissen wir, damals auf das Soziale, auf die Absicherung des sozialen Netzes angewiesen war. Nicht eine Witwe, tja, die überhaupt keinen Schutz, die überhaupt keine Chance hatte, nicht irgendetwas zu erreichen, geschweige denn ihr Recht einzuklagen. Die wurde ja noch nicht mal als Zeugin zugelassen. Und sie war auch nicht auf Augenhöhe. Sie konnte auch nicht mit Augenhöhe da mit dem Richter da kommunizieren. Die war, was die soziale Hierarchie anbetraf, ganz weit runter. Da musste man schon im Bild gesprochen mit dem Aufzug runterfahren, um überhaupt dahin zu kommen. Was konnte diese Frau also tun? Und das ist das Erstaunliche. Sie kommt immer und immer und immer wieder, kommt sie mit ihrer Angelegenheit zu diesem fiesen Richter und, das ist der Clou der Geschichte, hat überraschenderweise Erfolg. Wir haben es ja vorhin schon so angedeutet, nicht aus Einsicht des Richters, sondern aus reiner Zweckmäßigkeit, dass er sich sagte, also bevor die Frau handgreiflich wird, bevor die mir das mein Gesicht zerkratzt, da tue ich, was sie will und dann werde ich jetzt endlich nach Jahren ihre Akte als Erste behandeln, damit ich endlich meine Ruhe habe. Und wenn wir jetzt an die Auslegung dieses Gleichnisses gehen, liebe Geschwister, dann ist zunächst mal wirklich etwas Vorsicht geboten. Man könnte ja jetzt ganz schnell urteilen und sagen, der Herr Jesus Christus will uns mit diesem Beispiel deutlich machen, dass wir von dem Geringeren auf das Höhere, auf das Größere schließen können. Oder mal anders ausgedrückt. Wenn schon in dieser geringeren Art und Weise diese ganze Geschichte von diesem ungerechten Richter und von der bittenden Witwe eine Erfolgsgeschichte war für die Witwe, wie viel mehr dann für uns, die wir doch eine tragende, eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn haben. Aber wie gesagt, der Gedanke ist nicht falsch. Aber zunächst mal ist da etwas Vorsicht geboten, dass wir nicht zu schnell so da an dieses Gleichnis herangehen. Denn hier ist ja zunächst mal die Rede von diesem ungerechten Richter und von dieser armen, bittenden Witwe. Und in diesem Bild der bittenden Witwe macht uns Jesus Christus also wirklich etwas deutlich, eine ganz, ganz tiefe Erfahrung der Jesus-Leute aller Zeiten. Du kommst mit deinem Anliegen immer und immer wieder zum lebendigen Gott und hast das Gefühl, hast den Eindruck, du stößt da auf Granit, du läufst gegen die Wand, er lässt dich abblitzen, nicht du rennst zu dem lebendigen Gott Runde um Runde und denkst, dass ihn das gar nicht berührt. So wie sich dieser ungerechte Richter gegenüber dieser Witwe verhalten hat. Nicht du stehst vor dem Herrn und sagst, Herr, was ist wirklich los? Du kommst mir vor wie dieser unangenehme Richter. Du kommst mir vor wie dieser unangenehme Richtung. Da kommen wir als Gemeinde, und wir haben das ja heute Morgen auch wieder erlebt, da kommst du als Gemeinde mit deinem Gebetsteam, mit deiner Gebetsliste, all den Nöten, die wir eben immer wieder präsentieren, und du hast den Eindruck, hier und da bewegt sich nichts. Klagelieder 3, Vers 44. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurch konnte. Jesaja 45, Vers 15. Du bist wahrhaftig ein verborgener Gott, du Gott Israels. Und trotzdem, liebe Geschwister, was ist es für ein Riesengeschenk, dass Jesus, und das ist ja jetzt nicht irgendwer, dass Jesus Christus uns das wirklich so beschreibt. Was ist das für ein Riesengeschenk? Auch wenn wir uns vielleicht gar nicht trauen, das so auszudrücken, Herr, du kommst uns vor wie dieser unangenehme Richter, weil wir ja eben unseren Vater in Jesus Christus sehen. Aber du hast manchmal gefühlt diesen Eindruck. Aber was steckt für ein großer Trost trotzdem in diesem Text, in dieser Beispielgeschichte, dass uns Jesus Christus auf diese Erfahrung eben hinweist, dass er uns nicht einfach so in Anfechtungen, Versuchungen, Druck und Widerstand hineintappen lässt, hineinlaufen lässt, sondern dass er uns zu verstehen gibt, dass es solche Zustände in deinem christlichen Leben geben wird, dass du dich darauf einzustellen hast, dass es so sein kann. Und dafür sind wir ihm doch dankbar. Und da müssen wir natürlich jetzt wieder auf unseren Herrn Jesus Christus schauen, denn er hat es doch so erlebt. Liebe Geschwister, lesen wir mal heute Nachmittag den Psalm, zum Beispiel den Psalm 22 durch. Ich möchte nur zwei Verse daraus wiedergeben, den Vers 2 und den Vers 3, wo es heißt, ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich doch, du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Und dann kommt dieses bekannte Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war Jesus, liebe Geschwister. Verstehen wir, das ist unser Herr, der uns mit diesem Bild, mit dieser Beispielgeschichte von diesem ungerechten Richter und der bittenden Witwe uns die Augen öffnen will. Und wir sind ihm doch dankbar für diese Vorwarnung, für diese Aufklärung. Natürlich werden dadurch nicht unbedingt die Zustände leichter und lockerer. Aber der Gürtel, der sich um uns schnallt, der ist eben nicht mehr so eng, weil wir ja wissen, unser Herr hat uns es ja vorausgesagt. Er hat uns ja vorgewarnt. Er hat uns ja da wirklich aufgeklärt. Aber jetzt kommt ein Punkt, liebe Geschwister. Da müssen wir ganz, ganz, ganz stark aufpassen. Und zwar aufpassen darauf, dass wir uns als Gottesbild letztlich nicht das Bild vom ungerechten Richter vor Augen malen lassen und dann distanziert zu Gott auch weggehen. Da müssen wir also ganz, ganz stark aufpassen, dass wir also nicht irgendwie enttäuscht nicht zu Gott auf Distanz gehen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Denn, liebe Geschwister, wer malt uns das denn vor Augen? Wer malt uns das denn wirklich vor Augen? Wer verzerrt uns denn die Züge des Vaters? Wer ist das denn? Es ist doch kein anderer als der, der seit 1. Mose 3 Experte ist für verzerrte, für verfremdete, für verfinsterte Gottesbilder. Sollte Gott gesagt haben? Es ist der Vater der Lüge, es ist Satan. Und da wir ja, obwohl gerettete Sünder, da wir ja immer noch ein Stück weit, sag ich mal, beeinflusst werden von unserer alten adamitischen Grundstruktur. Nicht, das ist ja immer noch der Fall, wir haben ja immer noch mit dem alten Adam zu kämpfen, müssen wir eben Acht geben, liebe Geschwister, dass sich dieses verzerrte Gottesbild nicht in uns festsetzt. Und genau das weiß Jesus. Und deswegen hat er uns dieses Beispiel gebracht und deswegen hat er uns hier aufgeklärt und deswegen sind wir dankbar und deswegen sind wir froh, dass er uns das sagt. Dass das Beten, ja, ich sag's mal an dieser Stelle, dass das Beten uns schon an den Rand der Verzweiflung bringen kann. Aber dass ich dann gerade mit Gottes Hilfe sage, ich lasse es nicht zu, dass er, der Satan, mir jetzt dieses verzerrte Gottesbild vor Augen malt. Ich lasse es jetzt nicht zu, dass ich im Beten nachlässig werde, dass ich müde werde, sondern ich bleibe dran, weil mein Herr und mein Meister mir das so gesagt hat. Deswegen. Und erinnern wir uns an die Jünger, an die Erfahrung der Jünger. Nicht, die waren ja eigentlich sturmerprobt, da auf dem See Genezareth. Und eines Nachts, so lesen wir in Markus 6, kommt ihnen da auf dem See, da steht auch wirklich so, da ein Gespenst entgegen. Kommt ihnen ein Gespenst entgegen. Wir wissen, wer das Gespenst war. Es war Jesus. Aber da hat einer ihnen das Gespenst, sag ich mal, so verzerrt vor Augen gemalt, dass sie eben dieses Gespenst nicht als Jesus Christus erkannt haben. Und wie wurde, sag mal so, das Gespenst zu Jesus, indem Jesus dann diese Worte eben sagte: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das ist das Erste, liebe Geschwister, was wir heute Morgen aus diesem Gleichnis mitnehmen wollen. Dass das Gebet, wie gesagt, uns schon an den Rand der Verzweiflung bringen kann. Dass wir schon manchmal gefühlt den Eindruck haben, wir laufen dagegen eine Wand. Nicht, wir haben den Eindruck, das berührt unseren lebendigen Gott nicht. Und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Punkt, dass wir aber trotzdem nicht resignieren müssen, dass wir trotzdem ihn nicht verzagen müssen, denn dass wir letztendlich wissen, eigentlich ist das Gebet wirklich tief beglückend. Und das macht Jesus jetzt deutlich, und zwar an diesem Vers 7, wo es heißt, sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen, und wird er sie etwa warten lassen? Seht, genau dahin möchte Jesus Christus uns bringen, dass wir sagen, wir haben doch nicht diesen fiesen, diesen unangenehmen Richter als Gegenüber für meine Gebete. Genau dahin will uns Jesus Christus bringen. Also wir merken, dass uns dieses Gleichnis auch so ein bisschen provozieren will, dass wir so diesen Kontrast erkennen sollen. Nicht auf der einen Seite manchmal gefühlt diesen Eindruck, nicht? Du rennst da mit deinen Gebeten gegen die Wand, aber auf der anderen Seite geht es eben zu wissen, ich habe letztendlich nicht diesen unangenehmen Richter als mein Gegenüber für meine Gebete. Nicht? Das möchte dieses Gleichnis dann auch klar machen. Und jetzt taucht ja jetzt hier in diesem Vers 7 dieser wunderschöne Spezialausdruck, der uns später in der paulinischen Theologie wieder begegnet, seine Auserwählten. Nicht, da hat der lebendige Gott seine Leute auserwählt. Was für ein wunderbares Geschenk. Und jeder von uns weiß doch, du bist doch nicht zum Glauben gekommen, weil du Lust hattest oder weil du das besonders cool fandest oder weil du vielleicht so ein religiöses Gen in dir hattest oder was auch immer, sondern du bist zum lebendigen Glauben gekommen, Epheser 1, Vers 3, weil der lebendige Gott dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Da gab es von dir überhaupt noch nichts. Absolut nichts, geschweige denn das Universum. Also materiell überhaupt noch nichts. Und da hat der lebendige Gott schon in dein geplantes Leben hineingegriffen und hat gesagt, du gehörst mir. Ich werde eines Tages meinen Sohn für dich auf die Erde schicken. Und er wird eines Tages für dich und deine Schuld bzw. deine Sünden am Kreuz von Golgatha sterben. Und du wirst zum Glauben kommen. Du wirst meinen Geist bekommen. Und du wirst mein Kind sein. Ich habe dich auserwählt. Liebe Geschwister, was für ein Wert, was für ein Adel. Ich denke, das kann man sich nicht genügend immer wieder aufsagen. Nicht, was Gott da wirklich also da mit uns gemacht hat. Und liebe Geschwister, jetzt, wenn ich das bedenke, bekommt doch dieses Gleichnis einen ganz anderen Glanz. Du stehst eben nicht gerade wie diese bittende Witwe vor diesem ungerechten Richter, sondern du stehst als einer seiner Auserwählten vor dem Gott in betender Haltung. Das, liebe Geschwister, ist dein Status. Das ist dein Status. Du stehst als einer seiner Auserwählten bittend vor dem lebendigen Gott. Sollte er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen und wird er sie etwa warten lassen. Und wenn das bei dir ankommt, ja, was kannst du dann nur noch machen? Dann kannst du nur noch sagen, danke, obwohl das viel zu mager ist, aber wir haben nichts anderes. Aber dann kannst du wirklich nur noch sagen, danke, 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 Herr, dass es wirklich so ist. Was willst du sonst noch sagen? Und ich sagte ja vorhin, das Gleichnis will auch diesen Kontrast aufzeigen. Nicht lesen wir heute Nachmittag, wenn wir Zeit haben, auch mal den Psalm 73 durch. Ich will ja nur drei Verse vorlesen, die das also so deutlich machen. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gib doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Liebe Geschwister, das ist es. Das ist es. Oder noch ein kleines Beispiel. Habakuk. Der wartete ja auf die Erfüllung der Versprechen Gottes. Und dann geht er auf diesen Wachturm und möchte da Ausschau halten. Und dann kommt Gott und sagt, gut, dass du da oben stehst, Habakuk. Und ich werde dir jetzt etwas mitteilen und dich bitten, dass du das schriftlich festhältst. Und dann sagt er in Habakuk 2, in diesen Versen 2 und 3, die Weissagung wird noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Und auf unser Leben bezogen sagen wir, danke, Herr Jesus Christus, dass du das deiner verfolgten Gemeinde so sagst, dass du das überhaupt ganz allgemein deiner wartenden Gemeinde sagst, dass du das jedem Einzelnen von uns sagst. Ja, ja, es ist vollkommen richtig, liebe Geschwister, der Herr kann die Hilfe, er kann sie eine gewisse Zeit hinziehen. Ganz klar, wir kennen das alle in unserem geistlichen Leben, in unserem Gebetsleben, diese Gebetswartezeiten, dieses ausharrende Gebet, nicht bis dass er wiederkommt. Das kennen wir alle, liebe Geschwister, und das werden schon manche wirklich durchgemacht haben. Aber wir müssen schlicht und einfach festhalten, wir haben einen himmlischen Vater, über den wir nicht verfügen können. Wir haben keinen Automaten. Das müssen wir uns wirklich also klar machen. Aber, und das sagt diese Beispielgeschichte auch, aber er kann es nicht ausfallen lassen. Wenn er kommt, dann, so wie wir es in dem Text gelesen haben, kommt er in Kürze, kommt er in Schnelle. Und wenn Sie in die Bibel hineinschauen, werden Sie eine Fülle von Beispielen diesbezüglich finden. Nicht, da hängt sein Volk 400 Jahre in Ägypten fest, und das ist ja nun mal nicht gerade eine kleine Zeit. 400 Jahre hängt sein Volk in Ägypten fest und dann geschieht es, ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber innerhalb weniger Wochen zieht ein ganzes Millionenvolk aus. Gehen Sie weiter die Bibel durch, da kam Gott zu einem Abraham nach 25 Jahren und sagt zu ihm, ich habe es dir doch versprochen. Da ist doch meine Verheißung. Da ist doch die Erfüllung meiner Verheißung. Ich habe es dir doch versprochen, Abraham. Nicht, da kommt Gott zu einem Josua am Jordan, nicht, als schon die ersten Priester mit der Bundeslade der nasse Füße hatten. Und dann passiert dieses Wunder, dass in diesem Moment der Wasserstand nachlässt und alle gehen da, Josua, das Volk und die Priester inklusive Bundeslade, gehen da trockenen Fußes durch. Oder denken Sie an die Geburt des Samuel, nicht, wo die Hanna schon Jahre drum gebeten hatte. Denken Sie an einen Daniel in Kapitel 6 in der Löwengrube. Und er muss jetzt abwarten, was passiert jetzt, was geschieht jetzt. Denken Sie an einen Hiskia, der miterleben muss, dass Wochen oder Monate lang die Truppen Sanheribs da vor Jerusalem lagern und dann geschieht dieses unglaubliche Wunder. Oder denken Sie an die erste Gemeinde, die da im Gebet zusammengefasst ist, weil der erste Gemeindeleiter Jakobus schon hingerichtet worden ist. Und der Vollzugstermin für den nächsten, nämlich für den Petrus, steht schon fest. Und dann geschieht dieses Wunder, dass der lebendige Gott in der Nacht vor der Hinrichtung eingreift und den Petrus da heraushaut. Und so können Sie noch viele, 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 viele Beispiele bringen. Also das ist das Zweite, was wir heute Morgen mitnehmen wollen aus diesem Gleichnis. Nicht, dass das Gebet letztendlich tief beglückend ist in dem Wissen, dass ich eben als einer seiner Auserwählten bittend vor meinem lebendigen Gott stehe. Und jetzt noch ein Drittes. Das ist etwas merkwürdig. Und zwar das Dritte ist, dass Gebet äußerst selten ist. Das hört sich zunächst mal etwas irritierend an. Aber wir werden es aufklären. Wir haben ja ganz am Anfang haben wir ja gesagt, dass in diesem Text das Gebet im Zusammenhang steht mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und gerade über den Gedanken an seine Wiederkunft haben die Menschen ja schon immer gelästert und gespottet. Nicht? Und deswegen gibt uns auch die Bibel da Hinweise, ich denke nur an den 2. Petrusbrief, an Kapitel 3, an den Vers 4, an den ersten Teil, wo steht, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Und seine Gemeinde wartet nicht ein, nicht 10, nicht 100, nicht 1000, inzwischen wartet sie schon 2000 Jahre auf sein Kommen. Und jetzt merken wir, liebe Geschwister, jetzt merken wir, dass das Gebet wirklich das zentrale Element ist der auf Jesus wartenden Gemeinde. Dass dieses anhaltende, dieses ausharrende Gebet zum Vater ganz, 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 ganz entscheidend ist. Werfen wir einen ganz kurzen Blick in die Offenbarung. Da kommt uns dieser Gedankengang wieder entgegen, wenn es da heißt, halte fest, was du hast. Pass also auf, dass man dir den Schatz oder dass man dir die Perle dieses anhaltenden, dieses ausharrenden Gebetes zum Vater, dass man es dir nicht wegnimmt, dass man es dir nicht raubt. Und jetzt können wir die Frage doch von Jesu verstehen, wenn er sagt, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, ja, jetzt muss man genau lesen, solch einen Glauben finden, nicht irgendeinen Glauben, sondern einen ganz bestimmten Glauben, der sich dadurch ausdrückt, nicht in diesem Anhalten, in diesem Ausharren im Gebet. Nicht, das klingt ja manchmal so, ich musste da so an die Mars-Expedition denken, nicht, wenn da die Menschen da auf diese verrückte Idee kommen, da eine Mars-Expedition irgendwann zu machen, in der Hoffnung, dass sie dort Lebewesen finden. Obwohl die Wahrscheinlichkeit ja äußerst, äußerst gering ist. Und jetzt schauen Sie mal den lebendigen Gott in Jesus an, der hat auch eine ganz außergewöhnliche, eine ganz ungewöhnliche Expedition gemacht. Er kam nämlich auf diese durch die Sünde verseuchte Erde. Und dann ist er diesen Weg gegangen, nicht bis zum Kreuz auf Golgatha. Und dann ist er auferstanden. Und jetzt sucht er auf dieser komplett verseuchten Erde, sucht er eigentlich etwas, was er eigentlich gar nicht findet. Er sucht Gebet. Er sucht also wirklich Gebet. Und er kann eigentlich nicht damit rechnen. Ist ja eigentlich furchtbar, wenn man das so sagen muss, nicht? Und auf dieser kaputten Erde. Und deswegen diese Frage von Jesu, meinst du, ich werde eine solche Art von Glauben finden, also dass es da Menschen gibt, die Tag für Tag und Monat für Monat und Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt im Gebet anhalten, im Gebet ausharren, bis er wiederkommt. Werde ich solch einen Glauben finden? Und wenn wir jetzt das irdische Leben unseres Herrn Jesus Christus betrachten, dann fällt uns auf, er hat nur einen einzigen dieses Urteil gegeben oder dieses Kompliment gegeben, nur einem einzigen. Und das war der Hauptmann von Kapernaum. Und wir kennen die Geschichte, der hatte einen Mitarbeiter, der war krank und Jesus wollte kommen und dann heißt es da, also du brauchst überhaupt nicht zu kommen, du kannst da bleiben, wo du bist, du brauchst nur ein Wort zu sprechen, dann wird mein Mitarbeiter sofort wieder quicklebendig. Du gibst Befehle und deine Jünger gehorchen, ich gebe Befehle, meine Untergebenen gehorchen. Meine Worte sind zuverlässig, deine Worte sind zuverlässig, du brauchst nur zu sprechen, dann klappt alles. Du brauchst gar nicht erst zu kommen. Und da sagt Jesus, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und liebe Geschwister, gibt es eine Geschichte, Im Alten oder im Neuen Testament, wo der lebendige Gott bzw. Jesus sagt, also das ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel Glaube. Gibt es so eine Geschichte? Nein, wissen wir ganz genau. Sondern wir wissen doch ganz genau, was Jesus Christus immer wieder in Staunen versetzt hat. Nicht, wenn sich Menschen wirklich in noch so schwierigen Situationen vertrauensvoll da auf ihn gestützt haben und teilweise, ja teilweise möchte man sagen, mit den verrücktesten Dingen. Und so konnte er auch noch so sehr diese kananäische Frau unhöflich abblitzen lassen, aber Ende konnte er doch sagen, dein Glaube hat dir geholfen, geh rein, deine Tochter wird wieder gesund. Nicht, er kann uns eben, wie wir es auch in der Bibel lesen, er kann uns keine Schlange, keinen Stein, keinen Skorpion geben, sondern er ist zuständig für Brot, für Fisch, für Ei. Er ist unser Vater. Er ist unser Vater. Und das ist natürlich jetzt die Frage an jeden Einzelnen von uns. Wird er auch bei uns solch einen Glauben finden? Ich möchte es mal etwas mutig anders ausdrücken. Möchtest du Jesus Christus zum Staunen bringen? Möchtest du, dass Jesus Christus total überrascht ist, dass du noch glaubst? Und liebe Geschwister, das ist doch unser Herzenswunsch. Jesus Christus soll sich doch an uns freuen, wenn er wiederkommt, dass wir als Gemeinde und damit auch jeder Einzelne nicht uns im Anhalten und im Aushalten Gebet wiedergefunden hat. Das möchten wir doch, das ist doch unser Wunsch. Auch wenn wir ihm dann vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht sagen, ja Herr, es war wirklich manchmal zum Verzweifeln das Beten und manchmal standen wir wirklich in der Gefahr, so zu denken, nicht, wir haben dich als wie diesen ungerechten Richter da vor uns, aber danke Herr Jesus Christus, dass du uns aufgeklärt hast, dass du uns vorgewarnt hast, dass wir uns trotzdem dann auf dein Wort gestützt haben, dass wir dran geblieben sind mit deiner Hilfe. Danke Herr. Das ist wirklich die entscheidende Frage an uns. Natürlich darfst du als Kind Gottes, natürlich darfst du auch mit deinen ganz privaten Wünschen kommen. Das macht im Grunde genommen jedes Gotteskind. Das darfst du. Aber hier in unserem Text, so habe ich den Eindruck, geht es ja nicht um Privatwünsche der Witwe, sondern wenn wir das wirklich auf unser Leben übertragen, sondern es geht um die Verheißungen und Zusagen Gottes. Ich möchte mal sagen, das sind sozusagen deine Rechte. Die Verheißungen und Zusagen Gottes. Und Gott kann nicht anders. Er kann nicht lügen. Nicht? Er wird seinem Wort Recht verschaffen und deine Aufgabe ist es, sich auf sein Wort zu stützen, sich auf sein Wort zu verlassen. Liebe Geschwister, fassen wir zusammen, was werden wir als Gemeinde tun? Was werden wir als Gemeinde tun? Wir werden beten. Auch wenn es uns manchmal an den Rand der Verzweiflung bringt. Wir werden beten, liebe Geschwister, weil es letztendlich tief beglückend ist, in dem Wissen, weil wir als Auserwählte bittend vor dem Herrn stehen. Und drittens, wir werden beten, ja, sagen wir es ruhig, weil äußerst selten, aber heiß begehrt und gesucht von unserem Herr Jesus Christus. Und ich wünsche uns allen, dass uns diesbezüglich die neue Woche gelingen darf. Amen.